Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Die einst quirlige und kreative Stadt Beirut ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Es geht ums Überleben. Und dafür brauchen Kunst und Kultur Unterstützung. Ein Berliner Musiklabel hat ein Solidaritätsalbum herausgebracht. Als hätten Politchaos, Korruption und die Corona-Pandemie den Libanon nicht schon genug getroffen. Die Explosion am Beiruter Hafen war für viele der letzte Schritt in die existenzielle Krise. Wie immer besonders betroffen sind Künstler, Musiker oder andere Freiberufler. Sie haben Auftrittsverbot, ihre Studios sind zerstört oder geschlossen. Das Berliner Label Habibifunk wollte schon ein paar Tage nach der Katastrophe konkret helfen mit einem Solidaritätsalbum für Beirut. Up ist dieser Titel der Gruppe Force auf dem Solidaritätsalbum für Beirut zu finden. Der Erlös geht an das libanesische Rote Kreuz. Und initiiert hat die Sache Habibifunk-Labelchef Jannis Stürz. Ich grüße Sie.
Hallo.
Hat die Soli-Aktion denn was gebracht? Also verkauft sich das Album?
Ja, also wir haben nach einer Woche nach der Veröffentlichung $20.000 als erste Tranche überwiesen. Und das ist, denke ich, für ein Release, was nur über Bandcamp im Direktvertrieb erhältlich ist, auf jeden Fall ein erfolgreiches Zwischenergebnis.
Mhm. Dieses Soli-Album besteht ja aus Tracks libanesischer Musikgrößen. Wonach haben Sie jetzt ausgewählt für die Zusammenstellung?
Die Musiker, die auf dem Release vorkommen, sind letztendlich alles Leute, mit denen wir schon im Vorfeld zu tun hatten. Also da wir diese Veröffentlichung innerhalb, ich glaube, von 36 Stunden vorbereitet und zusammengestellt haben, war das jetzt nicht möglich, mit Leuten Verbindungen aufzubauen, die wir nicht ohnehin schon kannten.
Das Geld vom Album, haben Sie ja gesagt, kommt dem Roten Kreuz zugute, aber auch die Musiker selbst müssen ja verdienen bzw. leben und sie fahren in ein paar Tagen nach Beirut, um dort Geld hinzuliefern. Das hört sich wiederum umständlich und teuer an.
Ja, also das hat in dem Fall nichts mit Charity zu tun, sondern wir arbeiten da mit Künstlern vor Ort und aktuell ist das Bar vorbeibringen die einzige Möglichkeit, Royalties für Tonträgerverkäufe auszubezahlen. Dadurch, dass der libanesische Bankensektor schon im Oktober letzten Jahres zusammengebrochen ist und selbst wenn man Ersparnisse auf seinen Konten hat, man da kaum noch drankommt, macht es halt keinen Sinn, Geld zu überweisen, weil die Person im Libanon könnte nicht drauf zugreifen und dann bleibt immer noch so Optionen wie Western Union, aber die haben aktuell keine Dollar mehr vorrätig, was sozusagen so die Zweitwährung im Libanon ist. Das heißt, man kann zwar Geld formell schicken, aber auszahlen kann es im Libanon niemand. Deswegen, ja, ist tatsächlich das persönlich vorbeibringen im Moment die effektivste Variante, um Künstler zu bezahlen.
Das ist ja schon sehr dramatisch, denn Sie können ja auch nicht jeden Musiker jetzt besuchen und den Geldboten spielen. Ich habe ja mit einigen Libanesen auch Kontakt, die versuchen jetzt alle auszuwandern. Klar, ist natürlich sehr unterschiedlich, ob man nun einen anderen Pass hat oder nicht, dann ist es fast unmöglich im Moment. Wie ist das bei den Musikerinnen dort, die Sie kennen? Haben die diese Möglichkeit?
Ich glaube, die Generation, mit denen ich vom Label her zu tun habe, ich glaube, die haben auch im Libanon zu Zeiten des Bürgerkriegs schon so viel erlebt, dass die aktuelle Situation eher Erinnerungen und Assoziationen wachruft, aber nicht unbedingt das Bedürfnis, das Land zu verlassen. Aber klar ist das natürlich ein realistisches, am Ende des Tages auch Problem für ein Land wie den Libanon. Die Gefahr, dass besonders viele gut qualifizierte junge Menschen das Land verlassen werden in den nächsten Jahren, hat sich in den letzten Wochen natürlich nochmal erhöht, klar.
Gerade Krisen, Probleme, existenzielle Nöte sind ja oft auch eben Stoff für neue Texte, für neue Songs möglicherweise, für Musiker und Künstler ganz generell. Sie haben sich ja eben mit dem Label Habibifunk auf Musik der 70er, 80er spezialisiert. Wäre das jetzt vielleicht eine Gelegenheit oder eine Chance für Sie, auch auf Aktuelles zu erweitern?
Das ist nie ganz ausgeschlossen, aber ich glaube, dafür braucht es uns jetzt nicht. Da gibt es eine Vielzahl von musikalischen Kollektiven, die sich auch ihre eigenen Wege schaffen, ihre Musik zugänglich zu machen. Aber wenn ich mir so anschaue, was aktuell die Aufgaben sind, die sich die Musiker und DJs und Produzenten widmen, die ich im Libanon kenne, dann geht es im Ende eher darum, Proteste zu organisieren, auf Demos zu sein, Erste Hilfe zu organisieren. Ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass die Menschen schon, also auch die kreativen Menschen und die Musiker aktuell in der Position sind, wo es darum geht, die Geschehnisse kreativ zu reflektieren, sondern ich glaube, im Moment ist der Schock noch so stark, dass es, glaube ich, gerade noch nicht darum geht, den künstlerisch in Bahnen zu leiten.
Das Berliner Label Habibi Funk hat ein Soli-Album für Musiker in Beirut herausgebracht und wir haben uns nach dem Stand der Dinge erkundigt bei Labelchef Jannis Stürz. Die schlechte Tonqualität bitte ich zu entschuldigen. Und wenn Sie entweder mit dem Albumerwerb helfen oder direkt für die Kulturszene im Libanon spenden wollen, Sie finden die entsprechenden Infos unter den Stichworten Habibi Funk Records im Internet bzw. AFAC. Das ist nämlich der Arab Fonds for Arts and Culture. Die Links sind dann später auf unserer Homepage zu finden. Dark, How to Sell Drugs Online oder auch Unorthodox, das sind alles Serien von Netflix Deutschland. Das Team hat da große Erfolge für den deutschen Serienmarkt mit eingefahren. Und heute kommt eine neue Eigenproduktion aus dem Hause des Streaming-Anbieters dazu. Eine Serie, die eigentlich schon für Anfang April angekündigt war. Biohackers von Christian Ditter. Deutschlandfunk Kultur-Serienkritikerin Anna Wollner ist damit schon durch. Anna, warum hat eigentlich Netflix diese Serie dann eben von April jetzt in August verlegt?
Das war tatsächlich Corona-bedingt, aber nicht etwa, weil die Serie nicht fertig war, sondern aus Angst, die Zuschauer mitten in einer Pandemie zu verstören, überfordern und zu verschrecken. Denn schon eine der ersten Szenen der Serie spielt in einem Zug, der durch eine idyllische Landschaft fährt, so richtig schön mit Bergen im Hintergrund. Und nach allerdings kippen die Leute um und ein ganzes Zugabteil liegt regungslos und bewusstlos am Boden. Und der auslösende Grund dafür erklärt sich zwar erst in der vorletzten Folge von Biohackers, aber diese Szene wollte man eben Anfang April dann doch niemals so richtig zumuten.
Ja, das kann man vielleicht auch nachvollziehen. Bevor wir dann genauer auf Biohacking eingehen, beziehungsweise die Materie, worum geht es in der Serie?
Ja, da stehen zwei Frauen im Mittelpunkt, was für eine Serie selbst im Jahr 2020 ja noch immer beachtenswert ist, so schade das ist. Und aufgeteilt sind diese beiden Frauen in Anführungsstrichen in Gut und Böse, wohl jede von sich denkt, den guten Teil zu haben. Die junge Mia ist so ein bisschen die Hauptfigur, die Protagonistin, ist Erstsemesterstudentin, die kommt nach Freiburg in diese verwunschene, aber renommierte Wissenschaftsmetropole im Breisgau, um dort Medizin zu studieren. Und sie ist allerdings schon recht bewandert auf dem Fachgebiet, nicht nur nach Freiburg gegangen, weil die Uni einen guten Ruf hat, sondern auch aus einer rein persönlichen Motivation, weil sie noch eine offene Rechnung hat mit der Professorin, die dort lehrt, die davon erstmal nichts ahnt, also von dieser offenen Rechnung und über ihre Mitbewohner, die jetzt schon alle in ihrem Forschungsbereich der Medizin im jungen Semester wirklich Genies sind, bekommt sie einen Job im Labor ihrer Dozentin Tanja Lorenz, die so ein bisschen Gott spielt und eben die Biohacking-Technologie erforscht.
Lasst uns über die Zukunft reden. Synthetische Biologie macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern. Das ist nicht nur die Zukunft der Medizin, sondern der Menschheit.
Ja, da hört man schon so ein bisschen raus, es findet statt jenseits aller ethischen und moralischen Standards und deswegen kommt es hier auch recht schnell zu Überwerfungen untereinander und dem Verschieben der eigenen Standards von der Hauptfigur Mia.
Und das Biohacking selbst, vielleicht muss man erstmal den Begriff klären, denn der dürfte nicht jedem geläufig sein. Was genau ist das?
Ja, das ist eine neue Form der synthetischen Biologie, ein weit umrissener Begriff eigentlich. Die einen sagen, wenn wir morgens Kaffee trinken, um wach zu werden oder abends das Licht ausmachen, um schlafen zu können, ist das eigentlich schon Biohacking. Und enger gefasst ist das aber auch, und das ist dieses Biohacking, was auch in der Serie praktiziert wird, dass wirklich durch Veränderung von DNA neue Lebensformen erschaffen oder existierende abgeändert werden. Also etwas, was ja auch gerade während Corona total spannend ist. Also Tiere oder Menschen, um Krankheiten zum Beispiel auszurotten und das Versuchsobjekt genetisch zu optimieren. Und eine Figur in der Serie, die macht das zum Beispiel in Form des Bodyhackings und implantiert sich einen Chip für mehr Körperfunktionen. also als Erstsemester im versifften WG-Zimmer ohne Narkose mit einem sehr langen Schnitt. Das sind dann auch so Szenen, die wirklich hart an die Belastungsgrenze gehen.
Verstehe, aber beim Thema an sich scheint der Regisseur ja einen siebten Sinn gehabt zu haben. Das ist also der Macher der Serie, Christian Ditter, Regisseur von Komödien wie Vorstadtkrokodile oder auch How to be Single. Wie kommt er an diesen Wissenschaftsthriller-Plot gerade jetzt zu dieser Zeit?
Na, Thriller ist von ihm schon immer ein Traum gewesen, mal einen zu machen. Und die Idee zu Biohackers hatte er ja wirklich vor mehreren Jahren schon, als er sich mit Medizinerfreunden mal länger unterhalten hat. Und die meinten, es sei gar nicht der Klimawandel oder die künstliche Intelligenz als Themenfelder, die sie nachts vom Schlafen abhalten, sondern wirklich das Themengebiet der synthetischen Biologie.
Ich persönlich hatte den Begriff mal gehört, aber konnte damit nichts anfangen und habe damit nichts verbunden und habe dann angefangen zu recherchieren und habe mich mit Biologen getroffen, auch mit Biohackern getroffen und bin so langsam in diese Welt eingetaucht, noch gar nicht mit der Idee, da eine Show draus zu machen, sondern einfach, weil ich es wahnsinnig faszinierend fand, dass quasi heutzutage Sachen, die früher nur in Hochsicherheitslaboren 5 Stockwerke unter der Erde gemacht werden konnten, dass die inzwischen am Küchentisch gemacht werden können und man die Zutaten dafür bei eBay bestellen kann. Und dann kann man ja quasi mit DNA-Bausteinen neue Lebensformen erschaffen oder existierende abändern und damit bauen, als wäre es Lego.
Also der Ansatz ist wirklich dieser Serie, wer kontrolliert das, was sind die Risiken? Das ist natürlich schon faszinierend und dieses Konzept hat er eben auf die Serie übertragen, einen Thriller-Plot und eine Coming-of-Age-Geschichte drüber gestülpt und damit alte Machtgefüge aufgebrochen, weil die jungen, wilden Wissenschaftler sich selbst auf einmal als Teil dieser Diskussion verstehen.
Mhm. Und ja, das, worum es eben schon ging, also Bodyhacking oder DNA als Bausatz zu verändern wie Lego, ist das wirklich realistisch dargestellt in der Serie?
Also ich persönlich hoffe eher nein. Christian Ditter sagt ganz klar.
Was so ein bisschen ein Vorbild war, waren so Michael Crichton-Stoffe, also sowas wie Jurassic Park oder Coma, die so 5 Minuten in die Zukunft blicken, aber existierende Technologien nehmen und einfach nur sagen, okay, was machen wir damit in 6 Monaten? Ja. Und die ganze Serie, alles, was man darin sieht, ist quasi genau so gedacht und auch mit wissenschaftlichen Beratern vom Fraunhofer-Institut und auch Biohackern, die für die verrückteren Sachen uns beraten haben. Das wird entweder alles schon gemacht oder es ist möglich, das zu machen und es wird gerade geplant, die Dinge zu machen. Und natürlich haben wir es dramatisiert und überspitzt, aber es ist keine Science-Fiction, es ist eher Science-Faction.
Ja, dieser Ansatz der Science-Fiction, der ist schon ein Stück weit beängstigend.
Wieder mal eine neue Wortschöpfung, Science-Faction kannte ich noch nicht. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, deutsche Serie, ist sie gut gemacht? Überträgt sich die Angst dann auch wirklich in der Serie? Also ist es spannend? Geht das Konzept auf?
Also was die Serie ausdiskutiert, ist ja die Rolle der Wissenschaft als Gefahr oder als Heilsbringer. Also die Rolle von Wissenschaftlern und ihren moralischen und ethischen Vorstellungen. Und jetzt kommt das große Aber. Die Professorin Tanja Lorenz, die in der Serie von Jessica Schwarz gespielt wird, die ist eiskalt und berechnend, glaubt selbst für die gute Sache einzustehen und Krankheitsbilder verschwinden zu lassen, geht dabei allerdings über Leichen. Und angelegt ist sie zum Beispiel wie so eine klassische James-Bond-Bösewichtin. Allein die Villa, in der sie lebt, da würde jeder James-Bond-Bösewicht wirklich von Neid erblassen. Es ist nur ein Punkt, warum die Serie nicht wirklich funktioniert. Der zweite Punkt ist wirklich diese Überdramatisierung. Da sitzen junge Erstsemester in der WG-Küche zwischen Bio-Hafermilch und selbstgemachtem Granola und bringen eine Ratte dazu, grün zu leuchten. Und im Labor können sie innerhalb von Sekunden DNA entschlüsseln und verändern. Natürlich ist das Vorbild Jurassic Park, nur eben an einer deutschen Elite-Uni. Und statt Dinos sind es hier erst Mücken und dann Menschen, die verändert werden. Das sind spannende Ansätze, Krankheiten erkennen etc. und Wissenschaftler so ein bisschen auch als Superhelden zu sehen. Also das ist ja tatsächlich eine ganz, ganz aktuelle Frage. Oder auch die Frage, ab wann so ein Eingreifen in die Natur zu viel ist etc. Aber das wird hier so übertrieben und so ausgeschlachtet und so klischeehaft dargestellt. Es ist eine Serie, die auf dem Papier sehr, sehr viel Potenzial gehabt hat, die das aber in der Umsetzung total verschenkt.
Tja, Übertreibung und Klischees, das alte Problem bei deutschen Produktionen. Unsere Kritikerin Anna Wollner war das. Herzlichen Dank. Alle 6 Folgen Biohackers sind dann ab heute auf Netflix zu sehen, wer es doch machen möchte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute vor 50 Jahren erschien die erste Single der Rockband Tonsteine Scherben. Der Titel macht kaputt, was euch kaputt macht.
Macht kaputt, was euch kaputt macht.
Die legendäre Band war zuvor von Rio Reiser gegründet worden. Dessen Bruder Gerd Möbius sagte im Deutschlandfunk Kultur, der Song habe auch noch 50 Jahre nach Erscheinen eine starke Wirkung.
Aber ich muss sagen, er wurde auch nur ein Jahr gespielt von der Band, weil man Angst hatte, dass dieser Song zu viele Aggressionen auslösen könnte. Zumal ja die Band auch sehr viel in Westdeutschland damals gespielt hat und dann wurden oft Häuser besetzt und ähnliches mehr. Und da hat Rio gesagt, nein, den Song will ich lieber nicht mehr spielen.
Der Bruder und Biograf von Rio Reiser, Gerd Möbius. Die deutsche Musikindustrie hat dank Streamings ein Umsatzplus verzeichnet. In den ersten 6 Monaten 2020 machte die Branche mit Musik aus dem Internet, CDs und Vinylplatten insgesamt fast 784 Millionen Euro. Das waren fast 5% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wie der Bundesverband Musikindustrie in Berlin weiter mitteilte, hat das Audio-Streaming mit gut 65% den größten Anteil an den Brancheneinnahmen. Die personelle Besetzung der Reformkommission, die die Neuordnung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz lenken soll, steht fest. SPK-Präsident Parzinger erklärte nach einer Sondersitzung des Stiftungsrats, den Vorsitz habe der Bund mit Kulturstaatsministerin Grütters. Diese werde mit den Kulturministern der Länder Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Berlin zusammenarbeiten. Maria Ossowski.
Die Reformkommission kann nicht entscheiden, die SPK abzuschaffen. Dazu braucht es eine Gesetzesänderung. Aber sie kann Reformeckpunkte einfordern. Es werden zu jeder Sitzung der Reformkommission die Vertreter jener Institutionen geladen, um die die Kommission sich gerade kümmert. 2 Punkte scheinen zentral. Die einzelnen Institutionen sollen autonomer werden. Sie sollen selbst entscheiden, wozu sie welches Geld ausgeben, wie viel Personal sie beschäftigen. Und alle haben sowieso zu wenig Geld.
Der Film Mazel Tov Cocktail des Filmemachers Arkadi Kalt wird mit dem Civis Medienpreis in der Kategorie Young Sea ausgezeichnet. In seiner Komödie spielt der 29-jährige Autor und Regisseur mit deutsch-jüdischen Klischees. Der Film entlarve damit Stereotype und sei im besten Sinne provokativ, teilte die Civis Medienstiftung in Köln mit. Außerdem sind für den Medienpreis insgesamt 13 Programme aus Frankreich, Österreich, der Schweiz und Deutschland nominiert. Die Preisverleihung findet in diesem Jahr im Rahmen einer Fernsehsendung am 2. Oktober in Köln statt.
Sexfilme anders gestalten als frauenfeindlich und realitätsfremd. Diese Versuche gibt es ja schon lange. Die Ergebnisse sind dann zum Beispiel beim Berliner Pornofestival zu sehen. Pornofilmfestival. Das zieht jedes Jahr auch Leute an, die sonst vielleicht eher ins Arthouse-Kino gehen. In Kalifornien soll nun etwas Ähnliches entstehen. Das erste San Francisco Porn Film Festival läuft noch bis Sonntag, findet aber Corona-bedingt nur online statt. Arndt Peltner hat für uns reingeschaut und hat die Veranstalterinnen gefragt, warum noch ein Film-Sex-Festival?
Weißt du, in Toronto gibt es ein Pornofilmfestival, London hat eins, Berlin und auch Madrid. Und ich dachte mir, warum gibt es das überall? San Francisco braucht auch eins.
Das ist Shine-Louise Houston, die Direktorin des ersten Pornofilmfestivals in San Francisco. Für sie war klar, dass im prallen Festivalkalender von San Francisco solch eine Filmshow einfach fehlt. Auch wenn andere Events wie das weltweit größte LGBTQ-Filmfest Frameline immer mal wieder After-Dark-Streifen im Programm haben, also Filme mit eindeutigen Sexszenen.
When I was a kid, I fantasized about this moment. What would it be like to give myself to someone, like a warrior, laying my body on the line, besides the warning, besides the fear, a ceremony.
Vor über 10 Jahren bin ich zum ersten Mal zum Pornofilmfest nach Berlin gereist. Und ich war vollkommen hin und weg, denn da machten Leute etwas, was ich gerade erst für mich selbst entdeckt hatte. Ich bin Filmliebhaberin. Für mich war klar, ich wollte wirklich schöne Filme machen. Und hier waren Leute, die dieselben Ideen und Werte hatten und fantastische Filme realisierten.
San Francisco, die Stadt am Golden Gate, ist wohl wie für dieses Festival gemacht. Denn hier werden die strengen Regeln und Gesetze in Bezug auf Sexualität und Nacktsein einfach ignoriert. Die City by the Bay gilt als die Hauptstadt der Gay-Bewegung. Hier feiert alljährlich die Sadomaso-Szene ganz offen das Folsom Street Fair mit Hunderttausenden von Besuchern. Und hier gibt es auch eine lange Geschichte von unabhängigen Filmschaffenden, die teils künstlerisch, teils gewagt und provokant Adult Movies, Filme mit sexuellem Inhalt, produzierten. Schon in den 1960er Jahren nannte die New York Times San Francisco daher The Smut Capital of the United States, also die Porno- oder Schweinkram-Hauptstadt der USA.
That if we continue on the way we are going today, that within 5 years we will be accepting sexual intercourse on the streets of San Francisco as our community standard.
Die Dokumentation Smut Capital of America, die beim Festival gezeigt wird, erzählt genau davon, dass San Francisco einmal das Epicenter der amerikanischen Pornoszene war. Doch davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Heute denkt man bei US-Pornos vor allem an das San Fernando Valley außerhalb von Los Angeles und an Las Vegas. Für Shine Louise Houston ist das Porn Film Festival dennoch ein bisschen wie das Heimbringen eines Filmgenres.
Ich verstehe Porno einfach als ein weiteres Filmgenre. Es ist nicht monolithisch, es gibt vielmehr eine riesige künstlerische Vielfalt innerhalb des Genres, bei dem man denkt, das ist Porno? Man kann den Horizont des Betrachters schon erweitern, wenn man Sexualität auf der Leinwand zeigt.
Es geht bei diesem Porno-Filmfestival nicht um die schnelle Befriedigung, um unmögliche Positionen, um ein Aneinanderreiben von wunderschönen Körpern. Ganz im Gegenteil, Porno ist hier ein weit gefasster Begriff. Ja, es wird auch kopuliert, geleckt und mit Grenzen gespielt, aber es wird vor allem ein durchaus künstlerischer, ästhetischer und politisch korrekter Blick auf nackte Haut und Vorlieben gewährt. Frauen und auch Männer, weiß, schwarz, dünn, etwas gewichtiger, behindert, tätowiert und gepierst, rasiert oder unrasiert. Sie alle sind Objekte der Begierde. Das ja, aber dennoch sind es keine frauenfeindlichen Streifen, keine simplen Abspritzfantasien. Das mag daran liegen, dass rund 50% der Filme von Frauen produziert wurden. Vielleicht auch daran, dass das Filmgenre Porno tatsächlich mehr ist, als Videoportale wie Pornhub es darstellen. Corona hat auch hier alle Pläne durcheinander geworfen. Für Shine Louise Houston war dennoch klar, man werde am eigentlichen Konzept festhalten.
So we weren't just gonna do, you know, video on demand.
Wir wollten nicht einfach Video on Demand machen, also dass die Leute sich die Filme einfach ansehen können, wann sie wollen. Mir war die Festival-Idee wichtig, das Miteinander ansehen als Erfahrung. Also machten wir uns daran, wie wir das live streamen können mit einem Live-Chat und all dem, damit man das Gefühl bekommt, die Filme gemeinsam zu sehen. Denn für mich ist gerade das der wesentliche Part eines Festivals.
As far as I'm concerned, that's like a really integral part of like having a festival. It's like the community watching.
Im nächsten Jahr soll es dann aber doch ins Kino gehen. Der Vertrag mit dem Brava Theater am Rande des Mission Districts von San Francisco wurde einfach um 12 Monate verschoben. In diesem Jahr allerdings kann man problemlos auch von außerhalb dabei sein.
Computerspiele erzählen ja immer wieder eine Geschichte, denn ja, wie ein Held oder eine Heldin allen Gefahren zum Trotz das Böse besiegt. Und wenn das dann geschafft ist, dann ist das Spiel vorbei. Aber was passiert eigentlich dann? Und darum geht es in Littlewood, einem Spiel, das uns Markus Richter heute in der Rubrik Vorgespielt mitgebracht hat. Hallo Markus.
Hallo.
Also was passiert denn dann?
Naja, nach dem großen Kampf muss alles wieder aufgebaut werden, denn in der Welt Solim hat, dass der dunkle Zauberer von der Hauptfigur des Spiels besiegt wurde, eben deutlich Spuren hinterlassen. Alles ist kaputt, auch das kleine Dörfchen Littlewood, wo sich die Hauptfigur befindet. Da wird man dann einfach kurzerhand zum Bürgermeister ernannt und muss die Stadt wieder aufbauen.
Und wie passt es dann zusammen, dass der strahlende Held einer Fantasy-Geschichte sich dann, naja, mit banalem Dorfleben auseinandersetzen muss?
Dem ist das relativ egal, denn der hat in diesem großen Endkampf, so wird immer gemunkelnd erzählt, sein Gedächtnis verloren. Immerhin, seine Freunde oder Menschen, die sagen, sie wären es von früher gewesen, sind da, muntern ihn auf, man hat auch sonst nichts zu tun und dann geht es eben in sehr süßer Pixelgrafik los. Das eigentliche Spiel, das ist dann so eine sehr betuliche Management-Simulation. Pro Tag im Spiel hat man eine bestimmte Menge von Energie, eine bestimmte Anzahl an Dingen, die man tun kann. Also Rohstoffe sammeln, Gebäude bauen, Sachen kochen, angeln. Also alles, was die Dorfidylle so hergibt. Solange man irgendwie etwas erschafft, was das Dorf besser macht. Das ist jetzt nicht ganz frei zum Bauen, sondern gibt es feste Rezepte, was man machen muss. Und natürlich baut alles aufeinander auf. Also je mehr man macht, desto mächtiger wird man auch hier wieder als Bürgermeister. In gewissem Sinne. Das heißt, man bekommt mehr Möglichkeiten, um das Dorf zu verschönern.
Hört sich ein bisschen, naja, sagen wir mal einfach, ein bisschen langweilig vielleicht an. Ist das auf die Dauer fesselnd, wenigstens unterhaltsam?
Also fesselnd würde ich nicht sagen. Man ist nicht auf der Ecke seines Sitzes und denkt, was passiert als nächstes? Aber es ist durchaus unterhaltsam und zwar aus mehreren Gründen. Einmal, vielleicht wenn man nur die Spielmechanik für sich nimmt, so ganz, die ist wirklich sehr einfach gehalten, dann hat das ein bisschen was so von Malen nach Zahlen. Also man folgt diesen groben Leitlinien, muss aber sich und seinen Kopf nicht sonderlich anstrengen, aber das Ergebnis sieht trotzdem irgendwie süß aus. Und das Zweite, was einen auf jeden Fall auch unterhalten hält, sind die Charaktere. Die sind zwar nur sehr grob gepixelt und haben keine Sprachaufgabe, sondern nur dieses Blubbern, was wir gerade gehört haben und da auch nur wenige Zeilen Text. Trotzdem werden darüber so ganz einfühlsame kleine Geschichten erzählt, zum Beispiel von Willow, die sich daran erinnert, dass man früher gegenseitig die große Liebe war, aber der Held kann sich leider nichts mehr erinnern, ist also ein bisschen Tragik auch dabei. Oder der alte Mann, der immer wieder freudestrahlend davon erzählt, wie man als Junge beim Fischen ins Wasser gefallen ist. Auch hier also keine Epik, keine große Dramaturgie, aber so kleine gefällige Geschichten. Und drittens muss man tatsächlich sagen, die Spielmechanik ist zwar einfach, aber wer die Herausforderung hier sucht, der kann sie auch finden, denn die Dorfbewohner haben ganz verschiedene Ansprüche. Die wollen zum Beispiel zwischen nebenbestimmten Gebäuden wohnen, aber andere mögen sie nicht, da wollen sie möglichst weit weg davon und wollen ganz großen Abstand. Wenn man all diese Ansprüche erfüllen will für alle gleichzeitig, dann ergibt sich so ein Puzzle, weil man ganz verschiedene Dinge machen muss. Und dann ist das einfache, die einfache Modellbaustadt ist dann, verwechselt sich dann in so ein echtes Rätsel und am Ende hat man wirklich das Gefühl, etwas gelöst zu haben, ja, tatsächlich seine Stadt gebaut zu haben.
Verstehe, aber wenn ich jetzt einfach mal nur mal die Adjektive anschaue, süß, betulich, gefällig, das, naja, das packt mich noch nicht. Also kann das wirklich ein Kommentar sein auf die klassische Heldengeschichte, für die es ja immerhin Aufhänger ist?
Also man muss sagen, dieser Aufhänger ist wirklich nur das, dass es eher so einen Augenzwinkern. Klar, man kann sich mal Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich mit Helden und ihren Gefährten, wenn der böse Zauberer besiegt ist. Aber das erschöpft sich dann so ein bisschen. In den kleinen Geschichten ist es noch drin, aber da wird jetzt keine großen Offenbarungen gemacht. Die eigentliche Stärke von Littlewood sehe ich ganz woanders, weil von diesen Dorfmanagement-Spielen gibt es sehr viele und die waren gerade dieses Jahr zu der Lockdown-Zeit sehr verbreitet. Also Animal Horizon, das neue, oder Stardew Valley. Und alle diese Spiele bedienen auch so ähnliche Aufbaumechaniken, sind dabei aber sehr viel anstrengender, weil diese Mechaniken immer komplexer werden. Teilweise fordern diese Spiele, dass man zu bestimmten Zeitpunkten ins Spiel kommt, damit Dinge geschehen können und man muss Timings aufrechterhalten, also Mechaniken, die sozusagen nur miteinander funktionieren. Und obwohl da so ein heile Weltprinzip drin ist, ist das dann doch anstrengend und macht auch frustrierend. Und hier bei Littlewood ist das Spielprinzip auf die ganz grundlegenden Mechaniken reduziert. Ohne Druck. Das heißt, man kann alles nach Gutdünken machen, aber auch wieder lassen und wieder neu anfangen. Und hier gibt es also nicht diesen Management-Stress, sondern Littlewood hält, was es verspricht. Es ist das gute, entspannte Dorfleben und zwar nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch für uns vor dem Bildschirm als Spielende. Und von daher ist es sehr gut.
Wunderbar. Also zum Ende noch eine klare Empfehlung. Und falls auch Sie ganz entspannt spielen wollen, Bürgermeister von Littlewood werden wollen, dieses Spiel ist für Windows PC erschienen, kostet etwa 12,50 €. Und ich bedanke mich bei Markus Richter.